Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 36. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Ich freue mich, dass einige Kollegen am Montag den Weg schon hierher gefunden haben. Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Ich freue mich, dass das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz durch die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme vertreten ist und sie ihr Team dabei hat. Ich freue mich ganz besonders, dass wir die Sachverständigen hier im Saal begrüßen können und zwei Sachverständige an den Endgeräten, die uns digital zugeschaltet sind, werden nicht minder herzlich begrüßt. Und ich begrüße natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dieser öffentlichen Anhörung. Und ich sage das schon mal vorab, Sie wissen, dass Sie bitte Abstand davon nehmen, Tonaufzeichnungen oder Fotografien oder Filmmitschnitte zu machen und sich auch sonstiger Missfallens- oder Zustimmungsbekundungen enthalten. Meine Damen und Herren, worum geht es heute? Ich will in aller Kürze in das Thema einführen. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Ausweitung der notariellen On-Verfahren im Gesellschafts- und Registerrecht, zur Digitalisierung des Führungszeugnisses und zur Verlängerung der Antragsfrist für Anträge von Soldatinnen und Soldaten auf Entschädigung wegen dienstrechtlicher Benachteiligung. Die Bundesregierung nimmt Bezug auf bereits etablierte notarielle Online-Verfahren, wie etwa Online-Beglaubigungen für Anmeldungen zur Eintragung in das Gesellschaftsregister oder die Beurkundung von Willenserklärungen mittels Videokommunikation im Rahmen der Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Aufgrund einer Evaluation erscheint eine Ausweitung der notariellen Online-Verfahren auf weitere beurkundungspflichtige Gegenstände des Gesellschaftsrechts angezeigt. Ferner soll in § 30d Bundeszentralregistergesetz eine Rechtsgrundlage für das digitale Führungszeugnis für private Zwecke eingeführt werden. Sowohl für das Bundeszentralregister als auch für das Gewerbezentralregister sind zudem rechtsförmliche Änderungen sowie weitere Anpassungen, insbesondere im Bereich des Zeugenschutzes, vorgesehen. In Bezug auf das am 23. Juli 2021 in Kraft getretene Gesetz zur Rehabilitierung der wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen, wegen ihrer homosexuellen Orientierung oder wegen ihrer geschlechtlichen Identität dienstrechtlich benachteiligten Soldatinnen und Soldaten, endet die gesetzliche Antragsfrist für eine Entschädigung am 23. Juli diesen Jahres. Da immer noch vereinzelt Anträge eingehen, soll die Antragsfrist um weitere 5 Jahre verlängert werden, mithin bis in das Jahr 2031. Das zur Einführung in das Thema an sich. Ich möchte jetzt noch gerne einige Hinweise zum hier geübten Verfahren von Sachverständigenanhörungen geben. Unsere Sachverständigen, gleich ob zugeschaltet oder hier anwesend, erhalten die Möglichkeit einer kurzen Eingangsstellungnahme. Dafür sind pro Sachverständigen 4 Minuten, bis zu 4 Minuten richtigerweise, vorgesehen. Und wir beginnen alphabetisch aufsteigend. An diese mündlichen Einführungsstellungnahmen, die auch durchaus kürzer ausfallen können, schließt sich eine erste Fragerunde an. Die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten sind damit vertraut, auf welche Fraktion wie viele Fragen entfallen. Wenn es vergessen worden sein sollte, würde ich entsprechende Hilfestellung geben können. Pro Abgeordneten können 2 Fragen gestellt werden. Diese Fragen können sich entweder an eine und dieselbe Sachverständige richten oder an 2 Sachverständige aufgeteilt werden. Es müssen auch nicht 2 Fragen gestellt werden. Man kann das bei einer Frage belassen, wenn man das für zweckdienlich hält. Die Beantwortung der Fragen der ersten Fragerunde erfolgt dann alphabetisch absteigend. Also wenn wir zunächst bei Herrn Dr. Bernau beginnen, fangen wir dann mit der Beantwortung der ersten Fragerunde bei Frau Zimmermann an. Pro Antwort auf eine Frage haben Sie ein Zeitkontingent von 2 Minuten. Der Ablauf der Zeit wird Ihnen optisch und akustisch angezeigt. Im Zweifelsfall würde ich noch mir einen kurzen Hinweis erlauben. Und Sie können, wenn Sie mehrere Fragen zu beantworten haben, diese 2 Minuten addieren, sind aber nicht daran gebunden, pro Antwort exakt 2 Minuten zu verwenden. Wenn Sie also beispielsweise insgesamt 3 Fragen zur Beantwortung gestellt bekommen haben, können Sie diese 6 Minuten auf die unterschiedlichen Bereiche verteilen, wie Ihnen das erforderlich erscheint. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Fraktionen damit vertraut sind, wie viele Fragen gestellt werden können in der ersten Fragerunde. Es schließt sich dann eine 2. Fragerunde an und die Beantwortung erfolgt dann wieder alphabetisch und zwar bei Herrn Dr. Bernauer beginnend und so fort. Es wird über die Sitzung ein Sitzungsprotokoll angefertigt, auch ein Wortprotokoll. Dieses ist spätestens ein Jahr nach der Sitzung zu veröffentlichen. Und dann gestatten Sie mir noch den Hinweis, dass diese öffentliche Sitzung über die Kanäle öffentlich auch übertragen wird und in der Mediathek des Deutschen Bundestages abgerufen werden kann. Ich schaue mal fragend in die Runde, ob Ihnen zum Ablauf der Veranstaltung noch etwas unklar ist oder nachfragenswert erscheint. Ich sehe ausschließlich in zufriedene Gesichter. Das freut mich. Und dann wollen wir gar nicht weitere Zeit vergehen lassen, sondern steigen direkt in die Anhörung ein. Und ich darf das Wort zunächst erteilen an Herrn Dr. Bernauer. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Bernauer. Ich bin Vorstandsmitglied im Deutschen Notarverein. Bei uns sind ca. 90% der hauptberuflichen Notarinnen und Notare organisiert. Ich möchte heute etwas aus der Sicht des Praktikers und Anwenders von Online-Verfahren berichten. Wir begrüßen den Regierungsentwurf zur Erweiterung der Online-Verfahren ausdrücklich und halten ihn für eine gezielte Erweiterung für Vorgänge, die nach ihrer Struktur für das Online-Verfahren geeignet sind. Wichtig finde ich dabei, dass wir es in Deutschland geschafft haben, ein notarielles Online-Verfahren ohne Absenkung des Schutzniveaus zu etablieren. Das hat der BGH ja unlängst ausdrücklich bestätigt. Etwas aus der Praxis: Seit Einführung der notariellen Online-Verfahren im Jahr 2022 zeigt sich, sie funktionieren technisch gut und werden dort angenommen, wo sie zu den Bedürfnissen der Beteiligten passen. Das Videokommunikationssystem der Bundesnotarkammer ist für die Praxis einfach handhabbar und zwar sowohl für die Mandanten als auch für uns als Notare. Gleichwohl zeigt sich auch, nur weil ein Online-Verfahren zur Verfügung steht, heißt es nicht, dass alle Mandantinnen und Mandanten es auch wählen. Viele Beteiligten wünschen weiterhin den persönlichen Kontakt mit der Notarin oder dem Notar vor Ort. Bei Vorgängen, die für die Beteiligten eine besondere Tragweite haben, wie es etwa bei der Gründung eines Unternehmens der Fall ist, möchten die Beteiligten häufig vor Ort beim Notar zusammensitzen. Es schafft eben Verbindlichkeit, wenn man sich beim Vertragsschluss in die Augen schauen kann. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass sich Online-Verfahren gut durchsetzen und besonders für administrativere Vorgänge mit den Registern gut angenommen werden. Zu einzelnen Erweiterungen möchte ich gerne genauer ausführen. Die Erweiterung auf Registervollmachten macht für die Praxis Sinn. Besonders bei Publikumsgesellschaften kann das viele Schritte erleichtern und auch entbehrlich machen. Auch die Erweiterung auf Stimmrechtsvollmachten ist sehr sinnvoll. In der Praxis bedeutet dies vor allem, dass man Kapitalerhöhungen durchführen kann, wenn sich alle einig sind. Und auch die Einbeziehung der Gründung von AGs und KGAAs wird Gründungen im Allgemeinen erleichtern. Lassen Sie mich zum Schluss, um auch Fragen bereits entgegenzukommen, noch darauf eingehen, warum die Beschränkung des Online-Verfahrens auf konsensuale Rechtsgeschäfte richtig ist. Online-Verfahren sollen funktionsäquivalent gleichwertig zum Präsenzverfahren sein. Das geht für mich als Notar nur, wenn ich meine Amtspflichten auch erfüllen kann, das heißt den Willen der Beteiligten erforschen und darauf zu achten, dass unerfahrene Beteiligte nicht benachteiligt werden. Im Online-Verfahren ergibt sich für mich als Notar die Schwierigkeit, dass ich nonverbale Signale, zwischenmenschliche Schwingungen, Unsicherheiten viel schlechter feststellen kann. Das zu können ist aber besonders wichtig bei wechselseitigen Verträgen, wo wir typischerweise entgegengerichtete Interessen haben. Sie merken ja auch an mir, da ich heute online zugeschaltet bin, wegen der Kamera haben wir keinen direkten Augenkontakt. Wir nehmen einander nur eingeschränkt wahr. Vermutlich werden Sie mir zustimmen, dass das ein Format ist, in dem sich Fachleute über ein spezifisches Thema austauschen können, aber juristische Laien über die Auswirkungen eines für sie bedeutsamen Rechtsgeschäfts optimal aufzuklären oder gar eine streitige Verhandlung im Griff zu behalten, schwierig bis gar unmöglich erscheint. Daher halten wir den Weg des Gesetzgebers für genau richtig. Online-Verfahren sollen konsensuale Rechtsgeschäfte beschleunigen, aber nicht den Schutzstandard von potenziell streitigen Geschäften herunterschrauben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Bernauer. Ich darf das Wort nun weitergeben an Frau Kaiser. Bitte sehr. Schalten Sie eben, genau, vielen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau parlamentarische Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende, ich danke Ihnen ausdrücklich für die Einladung in Ihren Ausschuss und die Gelegenheit, zum Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu dürfen. Mit Blick auf meine Tätigkeit im Bundesamt für Justiz werde ich mich dabei auf die Vorschriften zur Einführung des digitalen Führungszeugnisses beschränken. Das Führungszeugnis für private Zwecke, zum Beispiel zur Vorlage bei einem privaten Arbeitgeber oder zur Ausübung eines Ehrenamtes, kann bislang zwar online beim Bundesamt für Justiz beantragt werden, die Zustellung an die Bürgerinnen und Bürger erfolgt allerdings in Papierform auf dem Postweg. Die Registerbehörde erhält dabei regelmäßig Anfragen, ob das Führungszeugnis nicht digital übermittelt werden könne. Die alleinige Ausstellung einer Papierurkunde entspricht insoweit nicht mehr den Ansprüchen, die Bürgerinnen und Bürger an eine moderne Verwaltungsleistung haben. Die Digitalisierung des Führungszeugnisses für private Zwecke ist daher zeitgemäß und allein schon vor diesem Hintergrund uneingeschränkt zu begrüßen. Das bisher in Papierform ausgestellte Führungszeugnis hat hohe Standards, was den Datenschutz und die Fälschungssicherheit anbelangt und genießt dadurch ein großes Vertrauen und eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Die besondere Herausforderung ist es, dass diese Standards auch im Rahmen der Digitalisierung gehalten oder womöglich sogar verbessert werden. Der vorliegende Gesetzesentwurf schafft hierfür die richtigen Grundlagen. Drei Aspekte sind dabei besonders hervorzuheben. Erstens, der Ausgangspunkt für die Erteilung des digitalen Führungszeugnisses ist die Online-Antragstellung unter Erbringung des elektronischen Identitätsnachweises. Dadurch wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person den Antrag stellt. Da die Daten aus dem elektronischen Identitätsnachweis ausgelesen werden, ist auch eine gute Datenqualität sichergestellt. Dieser Weg sichert die Antragstellung damit optimal ab. Zum anderen gibt das Gesetz vor, dass das digitale Führungszeugnis in der Bund-ID zum Abruf bereitgestellt werden muss. Für die Behörde entfällt der Druck und die Versendung des Führungszeugnisses. Für Bürgerinnen und Bürger wird die Wartezeit auf das Führungszeugnis erheblich verkürzt. In den allermeisten Fällen wird es schon am Tag der Antragstellung abrufbar sein. Genau wie bei der Antragstellung muss sich die betreffende Person auch für den Abruf des Dokumentes mittels elektronischen Identitätsnachweises authentifizieren, sodass auch hier sichergestellt ist, dass nur die berechtigte Person Kenntnis von dem digitalen Führungszeugnis und den gegebenenfalls darin enthaltenen sensiblen Daten erhält. Dies erscheint erforderlich und angemessen, um den Datenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung abzusichern. Drittens, als Fälschungssicherheit sieht der Gesetzesentwurf eine elektronische Verifizierbarkeit der ausstellenden Behörde, des Ausstellungsdatums und der Verfälschtheit vor. Mittels eines auf dem Dokument angebrachten visuellen Siegels in Form eines QR-Codes und einer kostenfreien App kann die Stelle, der ein solches Führungszeugnis vorgelegt wird, dessen Unverfälschtheit ganz einfach selbst prüfen. Diese Überprüfung ist auch dann noch möglich, wenn das digitale Führungszeugnis ausgedruckt und in Papier vorgelegt wird. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die im Entwurf vorgesehenen gesetzlichen Vorgaben durch die Registerbehörde vergleichsweise schnell umgesetzt werden können. Damit können die damit verbundenen Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger schnell wirksam und gleichzeitig ein Voranschreiten der Digitalisierung sehr bald sichtbar werden. Danke sehr.
Vielen Dank, Frau Kaiser. Das Wort hat nunmehr Herr Professor Dr. Omlo. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, ganz herzlichen Dank auch von mir für die Gelegenheit, zu dem vorliegenden Gesetzentwurf hinsichtlich der Online-Beurkundung Stellung nehmen zu dürfen. Ganz zu Beginn möchte ich ausdrücklich betonen, der Entwurf ist richtig und wichtig. Er stellt einen konsequenten und sachlich gebotenen weiteren Schritt in der Digitalisierung des Beurkundungs-, Register- und Gesellschaftsrechts dar. Zugleich fügt er sich überzeugend in die seit der Umsetzung der europäischen Digitalisierungsrichtlinie eingeleiteten Entwicklung ein. Stichworte sind neben der Online-Beurkundung auch die elektronische Präsenzbeurkundung und Enova. Dabei ist entscheidend, dass Digitalisierung hier nicht als bloße Technisierung bestehender Verfahren verstanden wird. Vielmehr geht es, und das halte ich für einen zentralen Punkt, um eine strukturelle Weiterentwicklung der vorsorgenden Rechtspflege. Der Entwurf macht deutlich, dass der Gesetzgeber die Vorteile digitaler Verfahren nutzen will, ohne aber die bewährten Sicherungsmechanismen des deutschen Register-, Beurkundungs- und Gesellschaftsrechts preiszugeben. Die notarielle Beurkundung bleibt auch im digitalen Kontext ein zentrales Element der Rechtssicherheit. Ihre Funktionen, verlässliche Identitätsprüfung, rechtliche Beratung, neutrale Willenserforschung und präventive Kontrolle, werden nicht relativiert, sondern in ein neues Verfahrensumfeld überführt. Digitalisierung und Rechtssicherheit stehen damit nicht in einem Spannungsverhältnis, sondern können sich sinnvoll und gewinnbringend ergänzen. Besonders hervorzuheben ist aus meiner Sicht der gewählte Regelungsansatz. Die Ausweitung der notariellen Online-Verfahren erfolgt dabei nicht pauschal, sondern differenziert und funktionsbezogen. Maßgeblich ist, ob ein Vorgang seiner Struktur nach für eine digitale Durchführung geeignet ist, insbesondere ob ein hinreichender Interessengleichlauf besteht und ob sich der Vorgang typisiert erfassen lässt. Damit setzt der Entwurf den richtigen Maßstab. Nicht die technische Möglichkeit entscheidet, sondern die rechtlich-normative Funktion. Dieser Ansatz gewährleistet eine ausgewogene Balance zwischen Effizienzgewinnen und dem Erhalt der Schutz- und Beratungsfunktion der notariellen Beurkundung. Zugleich vermeidet er die Gefahr einer pauschalen, ja geradezu aktivistischen Digitalisierung, die letztlich zu einer funktionalen Entleerung bewährter Strukturen führen könnte. Gleichwohl zeigt sich, und darauf habe ich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme näher hingewiesen, dass die Fortentwicklung des Systems noch nicht abgeschlossen ist. Der Entwurf ist in seiner Grundkonzeption überzeugend, eröffnet aber zugleich Raum für eine präzisere Konturierung und punktuelle Weiterentwicklung. Dabei geht es weniger um grundlegende Richtungsentscheidungen als um die konsequente Fortführung eines bereits eingeschlagenen Weges, um die sachgerechte Bestimmung der Grenzen digitaler Verfahren, um die Schließung einzelner systematischer Inkonsistenzen und um die Frage, wie die geschaffenen Möglichkeiten in der Praxis tatsächlich wirksam werden können. Gerade auch der letzte Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit. Digitale Verfahren entfalten ihren Nutzen nicht allein durch ihre rechtliche Zulässigkeit. Entscheidend ist, ob sie von den Beteiligten tatsächlich angenommen und auch genutzt werden. Dies hängt wesentlich von ihrer praktischen Ausgestaltung, ihrer Nutzerfreundlichkeit und ihrer Einbettung in eine funktionierende digitale Infrastruktur ab. Schließlich ist der Entwurf auch im europäischen Kontext zu sehen. Die Entwicklung hin zu stärker digitalisierten und teilweise vollständig standardisierten Gesellschaftsformen auf europäischer Ebene zeigt, dass sich das deutsche Gesellschaftsrecht in einem zunehmenden Wettbewerbsumfeld bewegt. Auch darauf muss eine moderne Gesetzgebung reagieren, allerdings ohne die eigenen Stärken preiszugeben. Lassen Sie mich also zusammenfassend festhalten. Der Entwurf ist ein tragfähiger und überzeugender Baustein auf dem Weg zu einem digitalen Beurkundungs-, Register- und Gesellschaftsrecht. Entscheidend wird sein, ihn nun in einer Weise fortzuentwickeln, die sowohl seine innere Systematik stärkt, als auch seine praktische Wirksamkeit sichert. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Omlor. Und ich gebe das Wort weiter an Herrn Dr. Pfeffer. Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst herzlichen Dank für die Einladung als Sachverständiger und die Gelegenheit für den Verband der Unternehmensjuristinnen und Unternehmensjuristen, Stellung zum Regierungsentwurf zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren im Gesellschafts- und Registerrecht zu nehmen. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen und begrüßen, dass mit dem vorliegenden Entwurf die weitere Digitalisierung im Gesellschaftsrecht angegangen wird. Wir sehen es positiv, dass das notarielle Online-Verfahren nun auf weitere beurkundungspflichtige Vorgänge des Gesellschaftsrechts Anwendung finden soll. Allerdings ist der Gesetzesentwurf aus unserer Sicht an einigen Stellen nicht weitreichend genug. Wichtige Vorgänge werden vom Anwendungsbereich der notariellen Online-Verfahren weiterhin ausgeschlossen. Zwei Punkte möchte ich in diesem Zusammenhang hervorheben. Der erste Punkt betrifft die Abtretung von Geschäftsanteilen einer GmbH. Die Abtretung von Geschäftsanteilen sowie die dazugehörigen Verpflichtungen nach § 15 Absatz 3 und 4 GmbH-Gesetz finden im Gesetzesentwurf bislang keine Beachtung. Für uns ist kein sachlicher Grund erkennbar, weshalb die Abtretung oder die Verpflichtung zur Abtretung von Geschäftsanteilen strengeren Formvorschriften unterliegt als die Gründung einer Gesellschaft oder der Erwerb von GmbH-Anteilen im Wege der Kapitalerhöhung. Das bestehende Formerfordernis dient vor allem dazu, den spekulativen Handel mit Geschäftsanteilen zu vermeiden und die Beweisführung zu erleichtern. Dieser Zweck kann aus unserer Sicht auch durch eine Videobeurkundung im Rahmen des notariellen Online-Verfahrens vollumfänglich erfüllt werden. Darüber hinaus erscheint uns die beurkundungsrechtlich unterschiedliche Behandlung von GmbH-Anteilserwerben bei Gründungen und Kapitalerhöhungen einerseits und Abtretungen andererseits im Hinblick auf die Warn- und Übereilungsfunktion nicht konsistent. Eine Öffnung hätte zudem den praktisch sehr relevanten Vorteil, dass Sachgründungen, bei denen GmbH-Anteile in neue GmbH-Gesellschaften eingebracht werden, ebenfalls im Wege des notariellen Online-Verfahrens möglich wären. Der zweite Punkt betrifft Umwandlungsvorgänge nach dem Umwandlungsgesetz. Aus unserer Sicht sprechen gute Gründe dafür, auch Umwandlungsvorgänge für das notarielle Online-Verfahren zu öffnen, jedenfalls dann, wenn sämtliche am Umwandlungsvorgang beteiligten Rechtsträger mit der Online-Beurkundung einverstanden sind. Gemeinsam mit der soeben angesprochenen Öffnung des § 15 Absatz 3 und 4 GmbH-Gesetz würde dies dazu führen, dass Unternehmensumstrukturierungen innerhalb eines Konzernverbunds deutlich vereinfacht und vor allem beschleunigt werden. Denn Umwandlungen, das Umhängen von GmbH-Beteiligungen sowie die Einbringung von GmbH-Beteiligungen wären dann bei konzerninternen Umstrukturierungsvorgängen vollumfänglich im Wege des Online-Verfahrens möglich. Gerade bei solchen konzerninternen Vorgängen sehen wir auch nicht die besondere Notwendigkeit physischer Termine bei einem Notar. Notariat und Rechtsabteilungen arbeiten ohnehin oftmals schon lange Zeit intensiv bei konzerninternen Umstrukturierungsprozessen zusammen und die entsprechende Dokumentation wird regelmäßig gemeinsam entwickelt. Zudem existiert mit § 16a Absatz 2 des Beurkundungsgesetzes ein funktionierender Schutzmechanismus, welcher eine ordnungsgemäße Beurkundung gewährleistet und letztlich dem Notar die Einschätzung überlässt. Sollte der Notar feststellen, dass er seinen Amtspflichten in einem konkreten Fall virtuell nicht nachkommen kann, so kann er die Beurkundung mittels Videokommunikation ablehnen. Dieser Ansatz ist praxisnah und sorgt dafür, dass konsensuale Umwandlungsvorgänge online effizient bearbeitet werden können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Pfeffer. Nunmehr hat das Wort Herr Dr. Sikora. Bitte sehr.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, die notariellen Online-Verfahren haben sich seit nunmehr fast 4 Jahren in der Praxis etabliert und sie haben sich bewährt. Schon heute umfassen sie den gesamten Lebenszyklus einer GmbH, von der Gründung über Satzungsänderungen und Kapitalmaßnahmen bis hin zur Liquidation. Insbesondere Anmeldungen zu allen Registern sind online digital beim Notar möglich. Besonders bewährt hat sich hierbei die gesicherte technische Infrastruktur, die die Bundesnotarkammer unter Aufsicht des BMJV in mittelbarer Staatsverwaltung betreibt. Notaren und Bürgern steht eine niedrigschwellig ausgestattete Anwendung zur Verfügung. Notebook und Smartphone genügen, egal wo man sich als Beteiligter auf der Welt aufhält, um den Notar in Deutschland digital aufzusuchen. Die Anzahl der Online-Verfahren dürfte insgesamt nach meiner Einschätzung noch deutlich höher liegen, wenn die elektronischen Identifizierungsmittel verbreiteter wären. Die meisten in der Bevölkerung kennen zwar den Personalausweis, die wenigsten aber die PIN-Funktion und die damit verbundenen Möglichkeiten. Auch staatliche Stellen setzen sie kaum ein. Wir haben große Hoffnung, dass die Einführung der EUDI-Wallet im Januar 2027 hier nochmal das Potenzial ausnutzt, mehr Online-Verfahren in die Praxis zu tragen. Entscheidend ist, dass das Sicherheitsniveau erhalten bleibt, insbesondere das Lichtbild Teil der Wallet wird. Bekanntlich hat der Bundesgerichtshof erst vor einer Woche entschieden, dass österreichische Online-Verfahren deswegen nicht gleichwertig sind, weil sie eben nicht denselben Schutzstandard wie die deutschen notariellen Online-Verfahren aufweisen. Durch den nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf wird der Anwendungsbereich der Online-Verfahren in wesentlichen Punkten erweitert, jedoch schrittweise und damit bedacht. Und dass der Gesetzgeber dies tut, ist gut. Es ist bereits die dritte Erweiterung von Online-Verfahren seit dem Jahr 2022, was insgesamt aus meiner Sicht die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit in diesem Bereich deutlich macht. Künftig sind Eintragungen der Stiftungsregister, Anmeldungen hierzu online möglich, Vollmachten zu nahezu allen Registerverfahren und insbesondere auch im Zusammenhang mit der Gründung von GmbHs kann die Vollmacht sich erstrecken auf die Gewerbeanmeldung, weitere Maßnahmen wie Anmeldung zum Transparenzregister, die Beantragung einer Steuernummer, alles wesentliche Bausteine in Richtung eines One-Stop-Shops und einer Verwirklichung des Once-Only-Prinzips. Auch die Gründung von Aktiengesellschaften und KGaA sowie Stimmrechtsvollmachten begrüßen wir ausdrücklich. Insgesamt wird damit die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt und der Wirtschaftsstandort in seiner Attraktivität erhöht. Es werden wesentliche Ziele des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD vom 5. Mai 2025 zur Modernisierung des Justiz- und Wirtschaftsstandorts umgesetzt. Unternehmensgründungen werden weiter beschleunigt. Medienbruchfrei und digital wird der Datenaustausch immer mehr zwischen dem Notariat, Registern und Behörden funktionieren. Die Erweiterung ist erheblich, sie ist dennoch maßvoll und sie ist in Bereichen, in denen Notare im Wesentlichen eine Beweis-, Kontroll- und Filterfunktion übernehmen. Sie erstreckt sich bewusst und gerade eben nicht auf Verfahren mit widerstreitenden Interessen, wie beispielsweise der Geschäftsanteilsabtretung, aber auch im Bereich des Umwandlungsrechts. Der Kollege Bernauer hat angesprochen, dass die heutige Online-Technik es uns als Notar nicht hinreichend ermöglicht, den Schutz des Unerfahrenen und Ungewandten in gleicher Weise sicherzustellen wie im Präsenzverfahren. Unabhängig davon mache ich als Notar auch immer wieder die Erfahrung, dass die Leute auch gerne zu uns im Büro kommen und einen Präsenztermin wahrnehmen. Lassen Sie mich abschließend sagen, der Entwurf ist umfassend in der jetzt vorgelegten Form zu begrüßen. Er bedarf keiner Erweiterung und er ist ein wesentlicher Schritt zur weiteren Digitalisierung der vorsorgenden Rechtspflege und damit für den Wettbewerbsstandort Deutschland. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Bevor ich abschließend an Frau Sachverständige Zimmermann abgebe, darf ich die Kolleginnen und Kollegen ermutigen, sich mit Fragen für die erste Fragerunde zu erkennen zu geben. Das hat gefruchtet beim Kollegen Limburg, beim Kollegen Körner und beim Kollegen Fetsch. Beim Kollegen Özdemir. Weitere Anzeigen können dann erfolgen. Bitte, Frau Zimmermann.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und sehr geehrte Anwesenden. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und für den Deutschen Anwaltsverein sprechen. Ich selber bin Rechtsanwältin und Notarin hier in Berlin und Vizepräsidentin der Berliner Notarkammer und seit etwa 20 Jahren tätig und insbesondere mit Schwerpunkt im Gesellschaftsrecht. Der DAV begrüßt auch insbesondere diesen neuen Entwurf und die Erweiterungen, die sich ergeben aus dem Gesetzestext. Das Online-Verfahren hat sich extrem bewährt. Es funktioniert, es wird auch angenommen, auch wenn, wie gesagt wurde, nicht in dem Maße, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber dies ist, denke ich, da deswegen ein besonders wichtiger Schritt, um den Anwendungsbereich einfach zu erweitern. Dass diese Entwicklung in die Digitalisierung und in die Videobeurkundung so wichtig war, die seit 2022 angeleitet wurde, sehen wir durch die wirklich ganz aktuelle Entwicklung aus der EU mit dem Vorschlag einer EU-INC zu etablieren, die das gesamte Leben komplett ins Online-Verfahren gibt und unter Ausschluss jeglicher Präventivkontrolle. Das Verbot ist reingeschrieben, dass unser System der vorsorgenden Rechtspflege damit entfallen würde. Dieser Druck kam aus dem Markt und wir waren möglicherweise nicht schnell genug, das vorher aufzugreifen, sodass wir jetzt ein System in der EU droht zu bekommen, der unser System tatsächlich auf den Kopf stellen würde und unsere deutschen Gesellschaften, die sich etabliert haben über dieses Zusammenspiel zwischen vorsorgender Rechtspflege, etabliert über Notare und Handelsregister, bis hin ins Grundbuchwesen, was auch ein Register ist, was basiert auf dem Gutglaubensschutz des Handelsregisters, tatsächlich untergehen würde. So dramatisch schilde ich das mal, weil wir sehen das auch so. Umso wichtiger ist, dass wir das unsere deutschen Gesellschaften, die damit extrem in Konkurrenz geraten werden, ausstatten mit einem vergleichbaren, schnellen und effizienten Verfahren. Und damit ist es unbedingt notwendig, dass die Fallgestaltungen, die bisher nicht möglich waren, aufgenommen werden, dass alle Gesellschaftsformen letztlich mit einbezogen wurden, bis vielleicht auf die Vereine. Das ist auch hier konsequent gemacht. Und schließlich kann ich mich auch den Vorrednern in der Sache anschließen. Ich möchte aber auch sagen, es geht deswegen auch aufgrund des Drucks, den wir sonst von außen sehen, unserer Auffassung auch noch nicht weit genug. Der Bevölkerung ist diese Zersplitterung, die wir noch sehen momentan in was geht nicht, wo müssen wir ablehnen. Wir müssen tatsächlich Online-Verwaltung ablehnen, weil wir den Beteiligten erklären müssen, dass manche Sachen gehen und manche gehen eben nicht. Das wird jetzt ein Stück leichter, aber wir haben ja auch gesehen, es ist ja auch gewollt, dass nicht alles passiert. Und insofern ist das, glaube ich, ein Zustand, den wir nicht lange beibehalten können. Das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Wir müssen hinkommen, Verfahren zu finden, meinetwegen auch im Online-Verfahren, die diesen Flickenteppich, den wir momentan tatsächlich noch haben und den wir auch nach diesem Gesetzesvorhaben noch haben werden, beseitigen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, und da wäre es, wir würden total in der Logik des Gesetzes bleiben, dass wir sagen, alles, was doch Beratung bedarf, besonderen Schutz von Minderheiten oder auch überhaupt vom Schutz der Beteiligten, was immer geht, sind Vollmachten. Und da sind wir nicht weitgehend genug hier. Zum Beispiel Finanzierungsrunden bei Kapitalmaßnahmen, großen Investitionen, wird ein ganzes Paket beurkundet. Momentan können nur Teile davon quasi über Vollmachten, die online erstellt werden, abgedeckt werden. Das ist dann sinnlos. Also wenn Sie zum Teil dann doch in die USA zum Notar gehen müssen und zum Teil nicht, dann kann man gar nicht gehen. Vollmachten sind umfangreich, 10, 20 Seiten lang zum Teil. Entschuldigung, jetzt bin ich die Längste. Ich ende damit dann auch. Also das wäre ein konkreter Punkt, was man machen könnte. Ansonsten, das Gesetz ist gut. Es sollte nur auch noch weitergehend sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Zimmermann. Ich habe jetzt im Moment schon Wortmeldungen von folgenden Kolleginnen und Kollegen vorliegen. Es beginnt der Kollege Limburg, es schließt sich an der Kollege Körner, es folgt sodann der Kollege Fetsch und dann hat sich gemeldet der Kollege Özdemir. Gibt es weitere Wortmeldungen in der ersten Runde? Das ist nicht der Fall bislang. Dann beginnt der Kollege Limburg. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank Ihnen allen für die Nachfragen. Ich habe eine Frage an Frau Zimmermann und eine an Herrn Dr. Sikora, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich will sie jetzt eigentlich gar nicht gegeneinander stellen, aber nur um es nochmal konkreter zu machen. Frau Zimmermann, Sie haben gerade dargestellt, dass es schon jetzt so ist, dass Sie häufig sozusagen Online-Verfahren ablehnen müssen und nach dem Gesetzentwurf sicherlich weniger werden wird. Logischerweise, das ist Ziel des Gesetzentwurfs, aber immer noch in vielen Bereichen bestehen bleiben wird, wo Sie es nicht nötig finden. Vielleicht könnten Sie das noch mal konkreter ausführen, welche Beispiele Ihnen da aus Ihrer Praxis in Erinnerung sind, wo Sie sagen würden, nee, das sind doch Fälle, die sollte man hier mit umfassen. Und an Herrn Dr. Sikora vielleicht die Frage daran anknüpfend, weil Sie ja gerade auch das sehr differenziert dargestellt haben, das Für und das Pro und Contra. Ich hätte Sie jetzt so verstanden, dass Sie gesagt haben, der Gesetzentwurf ist genau gut, so keine weitere Ausweitung. Ich habe aber noch nicht so richtig verstanden, was aus Ihrer Sicht gegen eine Ausweitung zum Beispiel allgemein über alle konsensualen Rechtsgeschäfte, welche Bedenken dagegen bestünden oder gegen die von Frau Zimmermann gerade vorgeschlagene Variante sozusagen dann eben mit Vollmachten zu arbeiten und Ähnlichem. Also, weil Sie selber ja auch in Ihrer Stellungnahme das Phänomen beschrieben haben, dass wir als Gesetzgeber jetzt immer wieder schrittweise sozusagen das ausweiten. Und Frau Zimmermann hat es ja gerade noch mal gesagt, es ist ja absehbar, dass wir dann in wenigen Jahren wahrscheinlich hier wieder sitzen werden. Könnte man nicht möglicherweise auch jetzt auch aus Sicht von Ihnen bzw. der Notare noch weitergehen, Herr Dr. Sikora?
Vielen Dank. Der Kollege Körner, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte bei dem Thema bleiben und Herr Professor Omlor und Herrn Dr. Pfeffer ansprechen. Herr Professor Omlor, Sie haben sich ja dagegen ausgesprochen, gerade auch die Umwandlungsvorgänge mit einzubeziehen. Und da frage ich mich mit Blick auch auf den Vorschlag, den Herr Dr. Pfeffer gemacht hat, insbesondere bei konzerninternen oder konsensualen Strukturen, ob da wirklich so viel Warnfunktion noch übrig bleiben muss. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in diesen Fällen ja wohl alle Beteiligten anwaltlich vertreten sein werden. Und an Herrn Dr. Pfeffer dann die Frage, wie Sie das bewerten, insbesondere ob es bei konsensualen Fällen, ob es überhaupt da andere Fälle gäbe im Umwandlungsfall, beziehungsweise wie das dann in der Praxis abgegrenzt wird. Also die Ausweitung auf konsensuale Fälle würde für mich bei solchen Fällen immer bedeuten, nachdem wir uns in der Privatautonomie befinden, dass alle einverstanden sind, dass man es so macht.
Herr Kollege Fetsch, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Zum Teil sind natürlich die Fragen schon ein bisschen auch vorweggenommen. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Bernauer. Sie haben insbesondere auch in Ihrem schriftlichen Gutachten haben Sie darauf hingewiesen oder haben das zumindest angedeutet, und das haben Sie auch hier ein bisschen angedeutet, dass bei der insbesondere bei Gründungsvorgängen von AGs und Kommanditgesellschaften auf Aktien, dass im Allgemeinen zwar Sie das begrüßen, dass Sie aber dann doch, so habe ich es jedenfalls verstanden, gewisse Gefahren sehen oder bestimmte Konstellationen sehen, wo Sie nicht ganz sicher sind, ob § 17 Beurkundungsgesetz gegebenenfalls problematisch werden könnte. Könnten Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen und insoweit auch darauf hinweisen, ob Sie Möglichkeiten für prozessuale Schutzmechanismen sehen, die vielleicht aufgrund des jetzt im Entwurf angelegten Verfahrens nicht ganz ausreichen aus Ihrer Sicht. Und an den Herrn Professor Dr. Omlor, es geht in den Bereich hinein, der jetzt hier schon angesprochen worden ist, auch noch mal vielleicht etwas akzentuiert, ob Sie über die GmbH-Anteilsabtretung hinaus vielleicht doch noch weitere Fälle sehen, gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen, die jetzt hier schon gelaufen sind, auch die unterschiedlichen Stellungnahmen der Sachverständigen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Kollege Özdemir, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, ich würde gerne zunächst Frau Kaiser Ihnen eine Frage stellen, nämlich sind aus Ihrer Sicht einfachere Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger denkbar, das Führungszeugnis zu beantragen und zu halten, beispielsweise auch eine signierte E-Mail oder ähnliche Dinge? Und würden Sie da tatsächlich auch eine Differenzierung lediglich Kommunikation von Behörde zu Behörde oder Kommunikation mit Behörden sehen? Das wäre meine Frage an Sie. Und Herr Dr. Pfeffer, Sie haben mich herausgefordert, noch mal auf Ihren Erstrechtsschluss zu reagieren. Sie haben ja sinngemäß gesagt, wenn Gründungen digital möglich sind, dann muss es halt auch im Bereich von Abtretungen und Umwandlungsvorgängen erst recht möglich sein. Jetzt ist meine pauschale Sicht darauf, dass bei einer Gründung wesentlich höhere Prüfungsdichten, höhere Bescheinigungsdichten sind und im Rechtsverkehr dann später mit Abtretung quasi das Tagesgeschäft eine niedrigere Prüfungsdichte auch anliegt, jedenfalls vermute ich das. Und Sie haben ja selber insinuiert, dass das Beweisrecht und die Beweisfunktion einen höheren Stellenwert haben muss. Welche Qualität würde oder gibt es Qualitätsunterschiede bei der Gründung und im Gegensatz zu Abtretungs- und Umwandlungsvorgängen im Hinblick auf die Beweis- und die Warnfunktion aus Ihrer Sicht? Und ja, und wenn ja, welche?
Es liegt noch eine weitere Frage der Kollegin Ataolu in der ersten Fragerunde vor. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich einmal an Frau Zimmermann. Und zwar ist meine Frage darauf gerichtet, warum aus Ihrer Sicht eine frühere Evaluierung des Online-Verfahrens notwendig ist und welche konkreten Risiken Sie sehen bei der derzeit vorgesehenen Frist. Und dann würde ich auch wiederum Herrn Dr. Sikora fragen wollen, warum halten Sie andererseits die vorgesehene Evaluierungsfrist für ausreichend bzw. sogar für zu kurz? Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Weitere Meldungen gibt es in der ersten Fragerunde nicht. Dann schließe ich diese und wir steigen in die Beantwortung ein. Und zwar zunächst Frau Sachverständige Zimmermann. Innerhalb von 4 Minuten gibt es 2 Fragen zu beantworten. Einerseits vom Kollegen Limburg und andererseits der Kollegin Ataolu. Ebenfalls 4 Minuten zur Beantwortung hat Zeit Herr Dr. Sikora. Eine Frage von Herrn Limburg und ebenfalls von Frau Ataolu. In ebenso 4 Minuten kann Herr Dr. Pfeffer eine Frage von Herrn Körner und Herrn Özdemir beantworten. In ebenfalls 4 Minuten ist Herr Professor Dr. Omlor mit der Beantwortung einer Frage von Herrn Körner und von Herrn Fetsch beschäftigt. Frau Kaiser wird gebeten, innerhalb von zwei Minuten eine Frage des Kollegen Özdemir zu beantworten. Und abschließend in der ersten Runde ist eine Frage von Herrn Fetsch an Herrn Dr. Bernauer gerichtet. Wir beginnen mit Frau Zimmermann. Bitte sehr.
Vielen Dank. Ich bin um Beispiele gebeten worden, wann wir ablehnen müssen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir bekommen tatsächlich per Online an dem Tool der Bundesnotarkammer die Anfrage so abstrakt gestellt. Ich meine, Leute rufen auch an und so weiter. Ne? Die erste Frage geht eigentlich immer dahin, haben Sie einen Ausweis mit einer PIN-Funktion? Das wird mittlerweile viel, viel besser. Ja? Aber da ist leider fällt noch ein großer Teil weg, weil viele haben diesen PIN immer noch nicht. Das ist ja vielleicht noch ein praktisches Problem in Deutschland. Aber wir wollen ja auch den Auslandsbezug, wir wollen den EU-Bezug. Und wir, die im gesellschaftsrechtlich tätig sind, wir sind international tätig. Ja? Das Gesellschaftsrecht ist gerade in größeren Städten und so auch das sozusagen das Kern des Wirtschaftslebens, was dabei stattfindet. Und das ist nun mal zum Glück international. Und die Ausweise, in der EU geht das, aber da braucht man einen besonderen Ausweis, fallen sozusagen weg. Das ist sozusagen ein Identifikationsproblem, das eben jetzt auf der EU-Ebene mit der EU-INC einfach gelöst wird, oder so glaubt man das. Inhaltlich ist es tatsächlich so, Sie haben es gehört, die Anteilsabtretung, die Umwandlung ist nicht dabei. Ja, wenn wir also, und dafür kommen, das sind zum Teil, also die Abtretung halte ich an, das, als es vielleicht gerade gesagt wurde, für sehr bedeutsam. Also da wird Eigentum übertragen von großen Wirtschaftswerten. Das würde ich dem Gründung, das ist nicht meine Frage, aber insofern passt es nicht dazu. Aber die Umwandlung ist im Konzern ein unglaublich technisches Problem. Da passiert Technik, da geht die Mutter auf die Tochter auf die Mutter über. Also dann, wenn das gewollt ist, können wir es einfach nicht machen. Und das ist unverständlich. Und was ich vorhin ansprach, und das ist mir auch ganz wichtig, zum Beispiel bei diesen Finanzierungsrunden, ein Start-up-Unternehmen in Berlin will sozusagen, ist gegründet, findet einen Investor oder auch ganz viele. Und die müssen nun aus der ganzen Welt zusammengefügt werden, um Geld mit Kapitalmaßnahmen in dem Unternehmen zu machen. Die Vollmachten, sind sehr umfangreich. Sobald natürlich Geschäfte dabei sind, die nicht ins Online-Verfahren sind, haben wir schon das Problem, wir können es quasi nicht mit abdecken. Wir haben jetzt zum Glück die Kapitalerhöhung drin, wir haben jetzt die Übernahmeerklärung drin, aber wir haben nicht diese ganzen umfangreichen Vereinbarungen, Gesellschaftervereinbarungen nennt man die auch, über wie wird investiert, wie viel wird investiert, welche Stimmrechte habe ich, Minderheitenschutz, all diese Dinge. Und das führt dazu, dass wir das dort nicht verwenden können. Und das ist schade, weil das auch die Außenwirkung natürlich hat und sagt, boah, wir können in Deutschland so etwas machen, was so umfangreich ist. Ja, also damit muss ich nicht kommen aus. USA ist natürlich das beste Beispiel, weil die wollen ihre unsere Ausweise nicht geben. Aber ne, sozusagen die Möglichkeit, aus dem Ausland auch zu investieren, die schicken nämlich ihre Anwälte. Wir haben nicht die Leute vor uns sitzen. Ja? Wir haben die Anwälte dort sitzen, wir haben Vertreter dort sitzen, wir haben die Rechtsabteilungsleiter dort sitzen. Und wenn die bevollmächtigt werden könnten, würde das Verfahren wesentlich ausgeweitet werden können. Das wäre ein großer Riesenfortschritt. Allein nur die Vollmacht, wo ich sonst schon sehr, sehr für die Präsenzbeurkundung bin, aber Vollmachten wären großartig. Die Frage von Ihnen, Frau Abgeordnete, wir sehen es selber, das Gesetz kommt von 22, es ist das erste Mal schon 23 erweitert worden, weil da schon klar war, ich glaube, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft trat, dass es nicht ausreicht. Und wir haben es dann schon beim zweiten Mal erweitert. Dieses ist ein unglaublich schneller Markt, den wir hier gerade sehen. Wir haben jetzt die EU, Sie sehen, die kommt, die drängt rein. Wir werden nicht umhin kommen, einmal im Jahr dieses Gesetz zu überwinden. Wenn wir in diesem kleinen, schrittteiligen Weg vorgehen sollen, das mag ja auch berechtigt sein, aber dann muss man die Fristen verkürzen. Ja, also 4 Jahre in der Zeit von KI wirkt nicht modern. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Sikora. In 4 Minuten auf je eine Frage von Herrn Limburg und Frau Ataolu. Bitte.
Ich will mit der Frage beginnen, was dagegen spricht, die Online-Verfahren noch mehr auszuweiten, insbesondere in Richtung der Anteilsabtretung, vielleicht auch in Richtung der Umwandlungen. Ich bin ja auch neben der Präsidenten am normalen Notar in München. Also es gibt viele Nachfragen nach Online-Gründungen. Es gibt noch mehr Nachfragen, das ist eigentlich der Hauptanwendungsbereich, nach Registeranmeldung, weil das ist vermeintlich kleine notarielle Geschäfte sozusagen aus Sicht der Beteiligten. Und da ist es auch ein Riesenvorteil, dass wir das haben. Sie haben ja so angesprochen, warum nimmt man jetzt nicht gleich einen größeren Schluck aus der Pulle, statt sich hier alle 2 Jahre wiederzutreffen, um für die Notare sozusagen die Verfahren voranzubringen. Ich glaube, wir sind jetzt an so einer Gratwanderung. Wenn man die Anteilsabtretung und von mir aus auch die Umwandlung mit reinnimmt, dann verlässt man den Bereich der konsensualen Geschäfte und betritt den der ja, streitigen, den mit den widerstreitenden Interessen, den mit der Warnfunktion des Notars nach 17 Beurkundungsgesetz. Und wenn man diese Schwelle jetzt hier so en passant sozusagen auf der Zielgeraden des Gesetzgebungsverfahrens überschreiten würde, dann muss man sich einmal noch vor Augen führen, ist die Technik, sozusagen die Online-Technik schon so weit, dass wir das problemlos bejahen können? Ich meine, es ist nicht der Fall. Man kann eben nicht die Schwingungen wahrnehmen, wie der Herr Bernauer gesagt hat, wenn die Leute einem nur online entgegentreten. Wir wissen auch nicht, wer sonst im Raum ist und irgendwie da vermeintlich oder tatsächlich Druck auf die Beteiligten ausübt. Bei langen Beurkundungen mag es auch die Zoom-Fatigue geben, wie uns Wissenschaftler gesagt haben, dass man dann irgendwie gar nicht mehr bei der Sache ist. Das ist alles im Raum und so weiter nicht der Fall. Deswegen müsste man das mit Bedacht machen. Und ich meine, die Technik ist heute noch nicht da. Und das Argument im Zweifel kann ein Notar ja ablehnen, dass er es online macht und die Leute ins Büro einbestellen. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben eine Urkundsgewährungspflicht. Und wenn das Gesetz die Digitalisierung vorsieht, dann bin ich eigentlich verpflichtet, sozusagen dem Ansinnen nachzukommen und nur ein größtes Notbremse sozusagen da dagegen zu sein. Bei den Vollmachten kann ich das teilen, was die Kollegin sagt. Vollmachten sind ein Riesenbedürfnis, weil die Online-Verfahren lösen nur das räumliche Problem. Man muss nicht zum Notar, man kann von anders teilnehmen. Vollmachten lösen das zeitliche Problem. Man kann sozusagen sich da vertreten lassen, wenn man nicht mal online teilnehmen kann. Ich meine, dass das, was jetzt im Vorschlag drin ist, 47 Absatz 3 Satz 2 und auch bei 55 bei den Übernahmeerklärungen genau das umfasst, wie wir es auch aus der Gründung kennen. Das Ganze ist weit zu verstehen bei der Gründungsvollmacht und auch für begleitende Rechtsgeschäfte, sodass ich meine, dass die Finanzierungsrunden heute drin sind. Wenn es nicht der Fall ist, glaube ich nicht, dass man das Gesetz noch mal erweitern muss, sondern dass man vielleicht in der Gesetzesbegründung noch eine Klarstellung aufnehmen kann. Dann muss der Kollege Omlo nicht später das im GmbH-Recht sozusagen kommentieren, sondern der Gesetzgeber hat ihm die Arbeit schon abgenommen an der Stelle. Zur Frage, die auch gestellt wurde mit der Evaluierungsfrist, Verzeihung, mit den 4 Jahren. Ja, das mag nicht modern erscheinen, 4 Jahre. Die Frage ist, ob man sich sozusagen hier durch Selbstbeschränkung auf 2 Jahre bringen will, wenn wir jetzt ohnehin schon die dritte Erweiterung haben. Also das BMJV hat bisher, glaube ich, immer klug mit den Abgeordneten zusammen immer die richtige Zeit erkannt, das Gesetz ohnehin auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn es vorher angezeigt ist, dann wird es auch passieren, selbst wenn eine Höchstfrist von 4 Jahren da drin steht. Es gibt andere Gesetze zur Einführung von Online-Verfahren im Zivilprozess, in der Zivilgerichtsbarkeit. Da sind 10 Jahre Erprobungsphase was Selbstverständliches. Und wir sind eigentlich hier als notarieller Berufsstand, meine ich, schon Vorreiter der Digitalisierung. Und ich würde es einfach gern bei den 4 Jahren belassen, weil da nichts dagegen spricht.
Vielen Dank. Herr Dr. Pfeffer, Sie haben jeweils eine Frage vom Kollegen Körner und vom Kollegen Özdemir erhalten. Und jetzt 4 Minuten Zeit.
Ja, zur Frage von Herrn Dr. Körner zur Bewertung der konsensualen Fälle bei Umwandlungsvorgängen. Die Umwandlungsvorgänge, die uns vorschweben, bewegen sich meistens so im Konzernverbund. Das heißt, wir hätten eine Upstream-Verschmelzung einer 100-prozentigen Tochter GmbH auf die Mutter AG oder eine Ausgliederung eines Geschäftsbereichs von der Mutter AG in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft. Das heißt, hier hätten wir gleichgerichtete Interessen. Das heißt, bei diesen konzerninternen Vorgängen, ich glaube, Frau Zimmermann hat das auch schon gesagt, bewegen wir uns eher im eher technischen Bereich. Das heißt, da dann das von dem notariellen Online-Verfahren auszunehmen, wäre aus unserer Sicht nicht zweckmäßig. Zur Frage von Herrn Özdemir. Die Abtretung halte ich selbstverständlich auch für wichtig. Nur in unseren Konzernsachverhalten, wo wir Umstrukturierungen haben, da gründen wir einmal eine Gesellschaft, aber die Anteile hängen wir doch in größeren Unternehmen häufiger um. Das heißt, wir haben hier die Gesellschaft, also der Bestand wird hier nicht verändert, sondern es wird nur umgehangen. In diesen eher technischen Fällen haben wir ja auch keine widerstreitenden Interessen, sondern auch Interessengleichlauf, wenn es von der einen internen Gesellschaft auf die andere gehangen wird. Deswegen sehe ich jetzt hier nicht den Punkt, dass die Beweisfunktion jetzt in dem einen oder anderen Fall eher tangiert wäre. Und immerhin kann der Notar ja auch, wenn er sieht, er kann seine Funktion nicht erfüllen, dieses Verfahren ablehnen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herr Professor Dr. Omlo, es gibt jeweils eine Frage des Kollegen Körner und des Kollegen Fetsch. Und Sie haben 4 Minuten. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, zunächst zur Frage von Herrn Körner zur Umwandlung. Die Ausweitung der notariellen Online-Verfahren auf Umwandlungsvorgänge oder sämtliche Umwandlungsvorgänge halte ich weiterhin für nicht sachgerecht. Umwandlungen gehören zu den komplexesten Vorgängen des Gesellschaftsrechts. Sie betreffen eine tiefgreifende strukturelle Veränderung innerhalb der Gesellschaften, eine Vielzahl von Beteiligten mit häufig sehr, sehr divergierenden Interessen auf Seiten der Gesellschafter, der Organe, der Gläubiger und auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und diese Vielschichtigkeit stellt besondere Anforderungen an die notarielle Beurkundung. Neben der Identitätsprüfung geht es vor allem um Sachverhaltsaufklärung, Willenserforschung, den Schutz von Minderheiten und Gläubigern. Gerade hierfür ist die persönliche Interaktion im Präsenzverfahren durchaus weiterhin zentral. Sie ermöglicht es, auch unausgesprochenen Beratungsbedarf zu erkennen und komplexe Interessenlagen angemessen zu moderieren. Etwas, was bereits vielfach gesagt wurde, digital derzeit nur eingeschränkt möglich ist. Und hinzu kommt, dass Umwandlungen häufig nicht standardisierbar sind. Sie erfordern nicht selten jedenfalls eine einzelfallbezogene Bewertung und sind häufig Teil eines offenen Aushandlungsprozesses. Keinesfalls finden alle Umwandlungen innerhalb von Konzernstrukturen statt, in denen, und da gebe ich Zustimmung von meiner Seite, die Problematik deutlich entschärft wäre, aber auch nur dort. Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Begrenzung im Entwurf konsequent. Online-Verfahren eignen sich primär für konsensuale und typisierbare Vorgänge, bei denen Beweis-, Kontroll-, Filterfunktionen im Vordergrund stehen. Das zeigt sich auch und besonders im Startup-Bereich, der bereits erwähnt wurde. Bei Gründungen, Kapitalmaßnahmen oder standardisierten Finanzierungsrunden bestehen häufig klare, vorab ausgehandelte und strukturierte Interessenlagen. Hier können digitale Verfahren ihre Vorteile entfalten, etwa durch Beschleunigung, Internationalisierung, Medienbruch, Vermeidung. Anders aber, wie gesagt, bei Umwandlungen, sie sind komplexer, weniger standardisiert und häufig konfliktträchtig. Und deswegen bleibe ich dabei, sie sollten nicht einbezogen werden. Zur Frage von Herrn Fetsch, sollte nicht darüber hinausgehend noch mehr einbezogen werden, auch über meinen von mir schon geforderte Anteilsübertragung hinaus. Das würde ich nicht so sehen. Der Gesetzentwurf folgt, und das ist seine zentrale Stärke, einem funktionalen und differenzierenden Ansatz. Maßgeblich ist, ob ein Vorgang strukturell für eine digitale Durchführung geeignet ist, insbesondere ob er typischerweise, und der Gesetzgeber muss hier mit Typisierung arbeiten, konsensual und hinreichend standardisierbar ist. Gerade diese Orientierung würde unterlaufen, wenn man den Anwendungsbereich nun pauschal erweitern würde. Viele der derzeit nicht einbezogenen Vorgänge zeichnen sich durch erhöhte Komplexität, gesteigerten Beratungsbedarf oder strukturelle Interessengegensätze aus. Und in solchen Konstellationen steht nicht die Beweis- oder Identitätsfunktion der Beurkundung im Vordergrund, sondern die präventive Schutz- und Beratungsfunktion. Und diese lässt sich, wie bereits vielfach gesagt, in digitalen Verfahren leider technisch derzeit nur eingeschränkt abbilden. Und hinzu kommt, dass gerade in konfliktträchtigen oder wenig standardisierbaren Situationen die persönliche Interaktion eine durchaus weiterhin zentrale Rolle spielt. Hier kann dieser unausgesprochene Beratungsbedarf herausgearbeitet werden in der eigentlichen Beurkundungsverhandlung und das Schutzniveau gewährleistet werden. Und wir haben zuletzt auch den Gesichtspunkt der Systemkohärenz. Der Entwurf setzt bewusst auf eine maßvolle Erweiterung in der Tiefe, also entlang klar bestimmter strukturell geeigneter Fallgruppen und vermeidet eine Ausweitung in der Breite. Und ich glaube, diese Systementscheidung, die ist durchaus weiterhin sachgerecht. Ich wäre allerdings in dem Kontext, und das komme ich vielleicht noch dazu später zu antworten, für die Einbeziehung von GmbH-Geschäftsanteilen. Das wäre eine konkrete systematische Lücke, aber darüber hinausgehende Auswertungen würde ich im Hinblick auf die Systemstimmigkeit des vorgelegten Gesetzesvorschlags ablehnen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Kaiser. Sie haben eine Frage von Herrn Özdemir und 2 Minuten Zeit zur Beantwortung.
Danke, ja, vielen Dank für die Frage. Also ich sehe da 2 Teile. Das eine, die Differenzierung bei Auskünften von Behörde zu Behörde. Sämtliche Auskünfte, die aus dem Bundeszentralregister aktuell an Behörden gehen, können schon absolut digital gehen. Da haben wir gar keine Digitalisierungslücke zwingend, sondern rechtlich ist es möglich. Und die werden auch über Datenleitung geschickt. Die Behörden können die in ihre Fachverfahren übernehmen und automatisiert auswerten, sodass wir Digitalisierungsbedarf nur bei den Privatführungszeugnissen haben. Die sind jetzt Gegenstand dieses Gesetzes. Sie beschränken sich auch nicht auf nur einfache, sondern auch die erweiterten, die insbesondere für Tätigkeiten mit Zusammenarbeit mit Kindern wichtig sind oder auf europäische Führungszeugnisse. Ob man die einfacher beantragen kann, zum Beispiel durch eine qualifiziert signierte E-Mail oder so, das sehe ich problematisch, weil durch dieses Verfahren, das ist, da werden die Daten ausgelesen, wir haben eine gute Datenqualität und Antworten und wir können ganz sicher sein, dass die Person, die das Führungszeugnis beantragt, ist auch wirklich die betroffene Person ist und wir können auch sicher sein, dass genau diese Person es erhält. Sämtliche anderen signierten E-Mails oder so sind da manipulierbar, würde ich denken.
Herzlichen Dank und abschließend gebe ich das Wort an Herrn Dr. Bernhauer. Bitte.
Ja, vielen Dank. Die Frage ging ja dahingehend, inwiefern es im Online-Verfahren Einschränkungen gibt, meine Amtspflichten nach 17 Beurkundungsgesetz zu erfüllen. Ich soll den Willen der Beteiligten erforschen. Dafür muss ich von Ihnen erfahren, was Sie tatsächlich möchten. Und lassen Sie mich dazu sagen, aus der Sicht eines ganz normalen, durchschnittlichen Notars mit einem gewissen gesellschaftsrechtlichen Schwerpunkt, bei uns sitzen zu weit über 90% ganz normale Menschen, die sich vielleicht in einer ungewohnten Umgebung befinden und die sich schwer tun, vielleicht manchmal ihren wahren Willen einfach freimütig zu artikulieren. Da ist es wichtig für mich als Notar, Sie vor mir zu haben, um tatsächlich auch auf nonverbaler Ebene ihre Situation besser erfassen zu können, nonverbale Signale zu sehen, Unsicherheiten wahrzunehmen. Und das gelingt deutlich besser in einem Präsenzsetting als in einer Online-Situation. Hinzu kommt, wenn ich an streitige Verhandlungen denke, hier das zu moderieren, während mehrere Stimmen einprasseln, das lässt sich im Online-Verfahren kaum abbilden, wo ja immer drauf geachtet wird, dass eigentlich nur der Sprecher laut geschaltet ist, die anderen stumm geschaltet sind. So ein Gespräch zu moderieren, ist extrem schwierig. Gibt es alternative Möglichkeiten, dem abzuhelfen? Ich glaube kaum. Die Leute bekommen ja auch bei uns, die Beteiligten, immer vorher einen Entwurf zugeschickt mit der Möglichkeit, dazu Fragen zu stellen und Änderungswünsche mitzuteilen. Gleichwohl hat die Beurkundungsverhandlung ganz häufig eine erhebliche Dynamik. Es kommen Fragen auf, die vorher nicht gestellt worden. Es werden Anpassungen im Text vorgenommen. Das ist für mich als Notar häufig gar nicht so zu erwarten und so planbar. Und daher ist es wichtig, auch in der Präsenzsituation darauf flexibel reagieren zu können und auf den einzelnen Beteiligten eingehen zu können.
Herzlichen Dank. Wir haben dann, steigen in die, doch noch in die zweite Fragerunde ein. Kurz vor Toreschluss hat sich der Kollege Dr. Körner gemeldet. Ich frage, ob es weitere Fragen in der zweiten Runde. Zweite Runde. Zweite Runde. Zweite Frage von der Kollegin Ataolu. Und eine weitere Frage vom Kollegen Özdemir. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich schließe dann die Runde der Fragesteller in der zweiten Fragerunde und gebe das Wort an den Kollegen Dr. Körner.
Ja, herzlichen Dank. Meine Fragen gehen an Herrn Dr. Sikora und zum Abschluss noch an Frau Kaiser. Herr Dr. Sikora, ich würde Ihnen noch mal die Gelegenheit gerne geben, uns das Thema Finanzierungsrunden bzw. Nebenabreden und Ihre Rechtsansicht da noch mal zu erläutern. Weil so wie ich das Gesetz jetzt verstanden habe, tun wir sehr singulär einzelne Willenserklärungen in das Online-Verfahren überführen. Und zumindest erscheint mir dann die Anmerkung, ja, was ist denn mit den ganzen Nebenabreden? Es kommt ja nicht jemand und will nur eine Willenserklärung abgeben in einem Vertrag. Erscheint mir das logisch, Sie sagen. Das ist aber bisher schon davon abgedeckt. Deswegen würde mich da Ihre Ausführung noch mal interessieren. Und Frau Kaiser, mit Blick darauf, was der Kollege Özdemir mir auch schon gefragt hat. Der 30 Absatz 5 BZRG wird ja jetzt nicht geändert, wenn ich das richtig sehe. Und da steht ja drin, ist der Behörde unmittelbar zu übersenden. Sie sind jetzt darauf eingegangen, dass es aber da schon Fachverfahren gibt. Gibt es noch Fälle, wo Sie ein Führungszeugnis auf analogem Weg einem öffentlichen Träger übersenden? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir zumindest mit dem besonderen elektronischen Behördenpostfach eigentlich einen sicheren Übermittlungsweg, auch wenn kein Fachverfahren besteht, hätten. Also gibt es da noch Regelungsbedarf?
Die Kollegin Ataolu, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne meine erste Frage an Herrn Professor Dr. Omlor stellen, und zwar aus einer ganz anderen Richtung. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht denn die Digitalisierung, insbesondere für die Attraktivität auch ja, des Wirtschaftsstandorts oder des deutschen Gesellschaftsrechts im europäischen Wettbewerb? Einmal eine praktische Frage. Und meine zweite Frage würde ich gerne stellen an Herrn Dr. Sikora. In Ihrem Eingangsstatement hatten Sie bereits erwähnt, dass Verbesserungen rund um die elektronische Identifizierungsmittel dazu beitragen könnten, die Online-Verfahren noch weiter zu verbreiten. Welche Verbesserungen meinen Sie da noch einmal genau? Vielen Dank.
Und abschließend der Kollege Özdemir, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich würde gern Herrn Dr. Bernauer in der fernen digitalen Welt adressieren mit zwei Fragen. Wir haben jetzt festgestellt, dass im Bereich von Online-Verfahren es vor allem sinnvoll ist bei konsensualen Vorgängen. Jetzt kann man bei konsensualen Vorgängen Definitionen anlegen, aber wenn man dann die Lebensrealität nochmal als Maßstab daneben legt, dann ist konsensual nicht gleich auch Ausschluss von missbräuchlichen Nutzungen, die wir durch Beweis- und Warnfunktion von notariellen Beurkunden im Wesentlichen, wenn man jetzt die Kommentare sich durchliest, auch haben wollen. Und von daher frage ich Sie noch mal gezielt. Wir haben jetzt zum Beispiel Abtretungen und Umwandlungsgesetz uns ja vorgenommen. Wo würden Sie eine weitere Abgrenzung oder wo würden Sie auch eine weitere Warnfunktion und Beweissicherungsfunktion sehen, sodass Sie zum Beispiel hier Unterschiede machen würden zwischen GmbH-Abtretung, Umwandlung, aber auch weiteren Vorgängen beispielsweise? Und die zweite Frage betrifft den Komplex, das hat der Körner auch ein bisschen mit angesprochen gerade. Der DAV fordert ja auch für sogenannte Finanzierungsrunden weitergehende Vollmachten bei Willenserklärungen, bei typisierten Erklärungen, die mit abgegeben werden oder mit geregelt werden sollen. Glauben Sie, dass mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf auf im Rahmen der, wie bereits festgestellt, konsensualen Vorgänge weitere Typisierungen für Willenserklärungen vorgenommen werden können? Oder gibt es genug Freiheiten im Gesetz, auch diese weiteren Willenserklärungen mit abzudecken im notariellen Online-Verfahren? Oder brauchen Sie als Notar da eine weitere gesetzliche Grundlage?
Herzlichen Dank. Wir steigen in die Beantwortung der Fragen der zweiten Fragerunde ein. Wir beginnen jetzt wieder mit Herrn Dr. Bernauer und der Antwort auf zwei gestellte Fragen vom Kollegen Özdemir in 4 Minuten. So, dann hat Frau Kaiser 2 Minuten zur Beantwortung einer Frage des Kollegen Dr. Körner, Herr Professor Dr. Omlor 2 Minuten zur Beantwortung einer Frage der Kollegin Ataolu und abschließend Herr Dr. Sikora mit in 4 Minuten auf eine Frage des Kollegen Dr. Körner und der Kollegin Ataolu. Herr Dr. Bernauer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich beginne mit der zweiten Frage der Vollmachten für Finanzierungsrunden. Im Gesetzesentwurf ist es ja so geregelt, dass Vollmachten im Sinne des Paragraphen 47 im Online-Verfahren beurkundet werden können sollen. Und das sind Vollmachten in Angelegenheiten der Gesellschafter. Ja. Und das wird auch von mir so verstanden, wie es auch der Kollege Dr. Sikora ausgeführt hat, dass das nicht nur die eigentliche Vollmacht zur Satzungsänderung oder Kapitalerhöhung ist, sondern auch weitere in diesem Zusammenhang in Angelegenheiten der Gesellschafter anzutreffende Vollmachten umfasst, so wie es auch bei den Gründungsvollmachten ja anerkannt ist, dass die Vollmacht nicht nur den Gründungsprozess als solchen erfassen kann, sondern eben zusätzlich auch ermöglicht, in weitere Vollmachten, beispielsweise wie vom Herrn Dr. Sikora angesprochen, Anmeldung für Transparenzregister oder Gewerbeanmeldung mit in diese Vollmacht aufzunehmen, sodass ich auch der Ansicht bin, dass Vollmachten für Finanzierungsrunden schon vom jetzigen Anwendungsbereich erfasst sind und damit im Online-Verfahren künftig beurkundet werden können, sodass wir da allenfalls eine Klarstellung in der Gesetzesbegründung, wenn das nicht bisher klar sein sollte, aufnehmen sollte. Zur ersten Frage, da ging es um die Abgrenzung nochmal von Anteilsabtretungen, Umwandlungsvorgängen einerseits und Gründungen, einstimmigen Beschlüssen andererseits. Ja, die Linie dort zwischen würde ich schlichtweg dort ziehen. Handelt es sich bei typisierender Betrachtung und im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens müssen wir eben typisierend vorgehen, um Vorgänge, bei denen im Regelfall ein Einvernehmen vorliegt und gleichlautende Interessen oder typischerweise gegenläufige Interessen. Bei einer Satzung, auch wenn das ein Mehrpersonenvertrag ist, habe ich gleichlaufende Interessen, weil der einzelne Gesellschafter ja auch nicht weiß, ob er als Ausscheidender oder Verbleibender von einer Satzungsregelung für Exitfälle beispielsweise betroffen sein wird. Er muss sich in beide Positionen hinein hineinversetzen. Bei einer Anteilsabtretung habe ich hingegen quasi einen, der Anteile abgibt und einer, der eben dafür ein Entgelt, einen Kaufpreis oder sonstige Gegenleistungen erbringt. Dadurch habe ich schon einen natürlichen Interessenwiderspruch, der dann eben durch eine notarielle Urkunde in Vereinbarungsform geregelt werden muss. Und auch der Umwandlungsvorgang ist in seiner klassischen Gestalt ein Austauschvertrag, bei dem ich Anteile hergebe und dafür Anteile an einer anderen Gesellschaft bekomme. Dort ist das, was bei der Geschäftsanteilsabtretung der Kaufpreis ist, dann das Umtauschverhältnis beispielsweise, an das komplexe Folgefragen sich anknüpfen. Und ich muss letztendlich hier typisierend vorgehen. Natürlich gibt es Fälle, in denen ein Umwandlungsvorgang, eine Anteilsabtretung unproblematisch und konzernintern ist, aber es ist schwierig, das in einer allgemeinen Form generell so abzugrenzen. Daher sollten wir uns von der Vertragstypik leiten lassen und dort diese vorgeschlagenen Gesetzesentwurf vorgesehene Abgrenzung treffen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Frau Kaiser, bitte 2 Minuten. Mit Mikro, bitte.
Entschuldigung. Genau, danke sehr. Ja, die Frage danach, ob wir 30.5 BZRG auch noch mal anpacken müssten, würde ich an dieser Stelle einfach verneinen, weil wir keine Digitalisierungslücke haben. Wir vielleicht faktisch noch ein paar oder einige Behörden, die aktuell noch vieles in Papier empfangen, auch die Führungszeugnisse zur Vorlage bei einer Behörde, aber das liegt an der Art der Anbindung dieser Behörden. Und wir sind einfach in einem Umstellungsprozess und das Bundeszentralregister ist schon sehr lange sehr digital. Und wir haben halt alte Schnittstellen, die nicht alles können und die zum Beispiel kein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde empfangen können. All diese Behörden werden aber nach und nach auf neuere Schnittstellen umgestellt, sodass das Ganze etwas ist, was übergangsweise noch viel Papier vielleicht produziert, aber wo die digitale Struktur grundsätzlich da ist und ich nicht zwingend einen Gesetzgebungsbedarf sehe.
Genau. Herzlichen Dank. Herr Professor Dr. Omlo, 2 Minuten, eine Frage von Frau Ataulo.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage der tatsächlichen Nutzung, die Sie angesprochen haben, ist aus meiner Sicht in der Tat von zentraler Bedeutung, möglicherweise sogar wichtiger als die rechtliche Ausgestaltung im Detail. Denn digitale Verfahren setzen sich nicht allein durch rechtliche Zulässigkeit durch, sondern nur, wenn sie aus Sicht der Beteiligten einen echten Mehrwert bieten. Und die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass notarielle Online-Verfahren bislang noch empirisch jedenfalls zurückhaltend genutzt werden. Und das ist rechtspolitisch durchaus aufschlussreich. Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der Normsetzung, sondern vor allem der praktischen Umsetzung und Akzeptanz. Entscheidend ist das oft bemühte Nutzererlebnis. Für Bürger und Unternehmen kommt es darauf an, ob Verfahren einfach, verständlich, zuverlässig und tatsächlich zeitsparend sind. Digitale Verfahren müssen sich im Alltag bewähren. Sie müssen intuitiv nutzbar sein, Medienbrüche vermeiden und Vertrauen schaffen, insbesondere durch verlässliche Identitäts- und Sicherheitsstandards. Und vor diesem Hintergrund spielt die digitale Infrastruktur des Staates insgesamt und der vorsorgenden Rechtspflege insgesamt eine Schlüsselrolle. Und ein zentraler Baustein ist die bereits erwähnte European Digital Identity Wallet, die sogenannte EUDI Wallet, die, wenn man dem Bundesdigitalminister folgt, zum 2. Januar nächsten Jahres ausgerollt sein soll. Sie kann Identifizierungsprozesse erheblich vereinfachen, grenzüberschreitende Verfahren erleichtern und digitale Abläufe alltagstauglicher machen, also wirklich dazu führen, dass die Online-Verfahren auch in der Breite der Praxis, der notariellen Praxis, ausgerollt werden. Sie haben aber, Frau Abgeordnete, auch ganz kurz den europäischen Wettbewerb angerissen. Und die europäische Perspektive, das gibt mir die Gelegenheit, noch kurz einzustreuen. Genau dieser europäische Wettbewerb, der auch vorhin schon angesprochen wurde, im Rahmen des 28. Regimes der EU-INC, gibt einen gewissen Wettbewerbsimpuls auch ins deutsche Gesellschaftsrecht. Und der würde dafür sprechen, aus meiner Sicht auch die GmbH-Anteilsabtretung proaktiv wettbewerbsstärkend in das deutsche Gesellschaft- und Beurkundungsrecht einzuführen. Vielen herzlichen Dank.
Wir danken Ihnen. Herr Dr. Sikora schließt mit einem Beitrag von maximal 4 Sekunden und Antworten Minuten. Entschuldigung. Da war das Ende zu sehr in Sicht. Wir erhöhen um Faktor 60 in 4 Minuten auf 2 Fragen. Eine von des Kollegen Herrn Dr. Körner und eine der Kollegin Ataulo. Bitte.
Ja, vielen Dank auch für die Faktorerhöhung. Finanzierungsrunden sind regelmäßig Investment and Shareholder Agreements, wie es neudeutsch heißt. Der Investmentteil, sprich der Kapitalerhöhungsbeschluss, der ist heute schon vom Gesetz her abgedeckt, sozusagen 53.3 Satz 2 GmbH-Gesetz sieht ihn vor. Und spannend ist die Frage, ob sozusagen die Gesellschaftervereinbarungen, die bei den Finanzierungsrunden regelmäßig mitbeurkundet werden, ob die denn vom Gesetz gedeckt sind. Und nach unserer oder meiner Auffassung sind sie gedeckt. Was sind das für Vereinbarungen? Typischerweise Stimmbindungsverträge, Wettbewerbsverbote, die vereinbart werden, aber auch in gewissem Umfang Mitverkaufspflichten und Mitverkaufsrechte, neudeutsch Drag-along und Tag-along, im Wesentlichen so eine Art Vorkaufsrecht und eben Begleiterscheinungen dazu. Und wenn man das Ganze sozusagen in den Gesellschaftsvertrag packt, dann sagt der 53 Absatz 3 Satz 2 und Nummer 2 Absatz 3 Satz 1 Satz 2 GmbH-Gesetz, dass das möglich ist. Und wenn man das jedenfalls in den Kapitalerhöhungsbeschluss mit reinpackt, dann ist es auch möglich, genau diese Mitverkaufspflichten sozusagen hier mit aufzunehmen. Es bedarf also insoweit hier keine besonderen Erweiterungen. Sowieso zulässig sind sonstige Beschlüsse, die nicht der notariellen Form bedürfen, wie beispielsweise ein Geschäftsführer wechselnde Geschäftsführerbestellung. Die sind auch im Gesetz alles in den 53, der auf die Gründungsvorschriften da entsprechend verweist, enthalten. Ich muss nur sicherstellen, dass ich das Ganze in eine Urkunde habe. Das ist manchmal nicht gewollt von den Investoren, weil sagen, dann sieht man ja alles im Register, weil ich die Kapitalerhöhung da transparent machen muss. Aber dafür gibt es das Mittel der auszugsweisen, sozusagen Übermittlung an das Gericht. Da kann man auch mit verschiedenen Anlagen arbeiten und das Ganze schön separieren. Das ist ein bisschen Urkunsttechnik, die im Zweifel alle Kollegen hier auch beherrschen, sodass wir der Meinung sind, dass hier das Gesetz aus diesem Grund nicht erweitert werden muss. Die zweite Frage, wie ist es mit der Identifizierung? Also heute ist es so, man identifiziert sich mit seinem Personalausweis, hält den an sein Smartphone, da wird das Lichtbild ausgelöst, man muss aber einmal diese PIN-Funktion aktiviert haben, die EID-Funktion, und da muss man einmal die Transport-PIN in eine eigene PIN ersetzt haben mit einer App des Bundes. Das kriegen die Leute im Regelfall auch hin. Die meisten wissen gar nicht, dass ihr Ausweis eine solche Funktion hat. Als sie den Ausweis bekommen haben, haben sie die PIN irgendwo so abgelegt, dass sie nicht mehr gefunden werden kann. Früher gab es da den PIN-Rücksetzbrief, seit 24 gibt es den nicht mehr. Jetzt muss man physisch beim Amt vorsprechen und sich eine neue PIN geben lassen. Und diese Gemengelage führt dazu, dass die Bürger sagen, bis ich beim Amt mir die PIN hole, gehe ich zum Notar, kriege einen Cappuccino und verzichte insoweit derzeit auf das Online-Verfahren. Und ich glaube, es wird sich ändern. Einerseits, wenn insgesamt im Staat viel, viel mehr Verwaltungs- und Behördengänge online möglich sind, wenn die Verbreitung da ist, wenn wir hier insgesamt digitaler werden. Und meine große Hoffnung, und ich glaube, sie ist auch berechtigt, ist die EUDI-Wallet, die ja das BMDS federführend hier betreut für Deutschland, die eine Umsetzungsfrist von Ende diesen Jahres hat. Um die Weihnachtszeit soll sie kommen. Wir Bundesnotarkammer sind bereits an der Sandbox, die es da gibt, beteiligt, um genau im Rahmen der EUDI-Wallet sozusagen zu identifizieren. Und die würden wir gerne auch für das Präsenzverfahren nutzen, Ausweisersatz. Und die brauchen wir zwingend mit Lichtbild. Die brauchen aber nicht nur wir, die braucht auch der Fahrkartenkontrolleur in der U-Bahn mit Lichtbild, damit er weiß, das ist ein echter Ersatz für den Personalausweis. Also die Kombination, der Staat wird insgesamt digitaler und wir tragen es im Handy, wo unser halbes Leben inzwischen drin ist, und nicht mehr hier auf der anderen Seite mit dem Plastikkärtchen. Das dürfte den Online-Verfahren hier einen großen Schub verleihen.
Vielen Dank, Herr Dr. Sikora. Wenn Sie, Sie setzen wie wir große Hoffnung auf das EUDI-Wallet, und es war interessant zu hören, dass Sie erfolgreich Klienten mit einem leckeren Cappuccino ködern. Wenn die eine oder der andere Kollege mal in München ist, kann er das bei Ihnen ja ausprobieren, womöglich. Vielen Dank den Sachverständigen, die uns zugeschaltet waren oder die hier in Präsenz anwesend waren, für die sehr präzisen Auskünfte. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden, insbesondere den Kolleginnen und Kollegen, und schließe die Ausschusssitzung.